Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 109. Und es sind sehr, sehr viele Zahlen heute mit dabei. Ich fange mal an mit 3 Punkten. 15.000 überraschte Besucher im Grünwalder Stadion, wovon ungefähr 13.600 extrem gut gelaunt nach Hause gegangen sind. Wir haben 11 Ausrufezeichen und seit Dienstag, wir haben ja bezeichnet auch am 8.8. Dienstagabend 17:06 Uhr, haben wir auch noch einen neuen Neuner. Und das versuchen wir jetzt alles so ein bisschen in Form zu bekommen im Duo, lieber Alex. Wir haben viel zu besprechen.
So ist es, ja. Und das Folgenmotto steht auch schon, wenn ich unsere T-Shirts und die Farbe unserer T-Shirts so anschaue, dann deutet das auf Schwarz und Weiß hin in dieser Folge.
Ich hätte gesagt, schwarz mal ab, wie die Folge wird.
Ach gut.
Schon der schlechteste Wortwitz für diese Folge abgefrühstückt innerhalb der ersten 50 Sekunden. Finde ich sehr gut und sehr wichtig. Falls ihr euch fragt, wo die Anja ist, das sind diesmal private Gründe. Aber dafür haben wir einen wunderbaren Samstagnachmittag im Grünwalder Stadion gehabt, im Trio.
Es hätte nicht besser sein können. Das Wetter hätte besser sein können, ja. Aber sonst kein Grund zur Beschwerde.
Und das sagen wir selten. Und trotzdem wird vielleicht doch der ein oder andere kritische Ton in dieser Folge angeschlagen werden, das können wir schon sagen. Aber grundsätzlich, der Grundtenor, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich muss schon sagen, ich habe mich so innerlich tatsächlich so ein bisschen darauf eingestellt gehabt, also jetzt hier nicht den Krisengipfel Folge 109 zu machen, aber schon so ein bisschen zu sezieren, wo überall krankt. Und wir werden jetzt aber auch nicht den Fehler machen, zu sagen, juhu, alles funktioniert. Nein, das sind jetzt 3 Punkte, die 60 München an Spieltag 1 gegen Mannheim eingefahren hat. Und das ist gut so und wir sind positiv überrascht worden. Aber das ist jetzt ein Schritt von 37, wenn man nur auf
38 sogar.
Ah ja, oder 37 Folgen noch. Also ja. Einer wurde gemacht, 37 Folgen noch. Ja. Aber Fakt ist, Alex, diese Folge wird überraschend positiv. Einfach von dem, was wir am Samstag gesehen haben. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das Spannende, weil es geht gar nicht nur um das, was auf dem Platz stattgefunden hat.
Ich glaube, das, was auf dem Platz stattgefunden hat, war natürlich der Grund für alles, was auch drumherum so ein bisschen passiert ist oder der Motor dessen. Aber es war ein durch und durch überraschender Nachmittag für viele, auch für uns. Wir sind ja in der Stehhalle gesessen zu dritt und da waren auch viele um uns herum, die, glaube ich, sich ein bisschen die Augen gerieben haben und die so ohne Erwartung reingegangen sind und die Erwartungen wurden ja bei Weitem übertroffen. Und ich glaube, so ging es echt vielen im Stadion. Die Grundstimmung war so positiv wie selten im Grün. Also ich habe es selten so positiv erlebt, so wohlwollend. Und das natürlich hängt das mit den Geschehnissen auf dem Rasen zusammen, aber auch mit der nicht vorhandenen Erwartungshaltung, was auch ganz gesund war, glaube ich.
Wir haben uns getroffen gegen 11:45 in Giesing, sind da ein bisschen rumstravanzt, haben quasi das klassische Giesinger Vorprogramm genossen, du, ich und Anja. Aber ich fand es auch da schon sehr neugierig gelöst. Das hat man auch schon länger nicht mehr gehabt tatsächlich und das Wetter hätte besser sein können, aber ansonsten, fangen wir mal an mit dem Punkt Aufstellung. Wir haben letzte Woche ja eine kleine Prognose oder so Hints abgegeben und es war klar, es wird keine 100%ige Trefferquote werden, vollkommen klar, aber wir waren jetzt von der Aufstellung höchstens in einem Punkt überrascht. Und das war Leroy Quadwo. Bevor wir auf ihn eingehen, Marco Hiller bleibt die Nummer 1. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe ja auch ein paar kritische Stimmen bekommen, dass ich es gewagt habe, David Richter in meiner 11 da auf die 1 zu setzen. Das vielleicht nochmal ganz kurz. Erstmal, man sollte immer noch gut diskutieren können. Und zweitens, es war ja keine, von meiner Seite wäre das ja keine Wahl gegen Marco Hiller gewesen, sondern reines Bauchgefühl. Das hat mich jetzt getrügt. Ich sage jetzt aber auch im Nachgang, ich habe ja sogar Marco Hiller aus Sicht von Maurizio Jacobacci erwartet. Es ist auch die richtige Entscheidung, weil es gibt ja diesen Identifikationsfaktor. Er hat für 60 schon viel geleistet und hätte er David Richter gebracht, das wäre schon ja monumental gewesen für den Löwenkosmos. Und so gesehen, es ist eine kluge Entscheidung. Die wird definitiv nicht in Stein gemeißelt sein. Hm. Also Marco Hiller hat jetzt erstmal die Pole Position.
Ja.
Aber David Richter wird einen Teufel tun und sich mit dem Bankplatz begnügen. Und Marco Hiller wird jedes Mal aufs Neue bestätigen müssen, dass diese Wahl die richtige ist. Und das ist gut so.
Ja. Aber gerade mit Blick auf den ersten Spieltag natürlich, wie du sagst, eine kluge Entscheidung, weil du so viele Themen hast rund um dieses Spiel und das Thema dann auch noch aufzumachen, wäre schon wirklich, also da brauchst du schon Eier in der Hose als Trainer. Die hat Maurizio Jacobacci, glaube ich, das hat er bewiesen in den letzten Wochen mit dem, was er so getan hat, aber da jetzt auch noch auf der Torhüterposition eine Baustelle aufzumachen oder ein Diskussionsthema, das hat er tunlichst vermieden und es war gut so.
Absolut. Wir werden jetzt die Aufstellung nicht durchsezieren, aber sie war glücklich gewählt und das hat ein Rad ins andere gegriffen. Auch damit war nicht zu rechnen. Es hat auch nicht alles funktioniert, aber das Wichtige hat funktioniert. Hm. Und zwar wir waren ja der Meinung, 60, das neue 60, die neue Löwentruppe, hat das geliefert, was es benötigt hat, um den Löwenkosmos vorerst, wichtig, vorerst mit Spieltag 1 auf seine Seite zu ziehen. Einsatz, Leidenschaft bis Aggressivität, auch Sieges- und Kampfwille, sich nicht so schade sein für Drecksarbeit. Und du hattest das Gefühl, dass es, da ist ein Kollektiv tatsächlich auf dem Rasen. Und vieles von dem hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Nicht, weil ich dem Team nicht zutraue, sondern weil halt, wie viele Neuzugänge waren? Sieben Neuzugänge in der Startelf? Hm.
Kann sein, ja.
Das muss sich erstmal finden. Und ich war auch, und damit können wir vielleicht ein bisschen ins Detail einsteigen, überrascht, dass Leroy Quattro gleich in die Startelf durfte. Er hatte ja bisher nur einen Einsatz und im Toto-Pokal ist dort vom Platz geflogen und hatte dementsprechend auch nur eine Handvoll Trainingseinheiten. Aber
boah. Ja, also nach dem Auftritt gegen den Kreisligisten, wo du, ich glaube, nach 41 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz fliegst und dann so eine Leistung hinzulegen, mit so einer Sicherheit, mit so einem Selbstvertrauen, auch im Spiel nach vorne, mit so viel Überzeugung, also das hat mich mit am meisten überrascht an diesem Samstag, dass da neben Jesper Verlaat ein zweiter Innenverteidiger da ist, der eine Ruhe ausstrahlt am Ball, der im Spielaufbau gut ist, der sich auch mal ein bisschen nach vorne wagt. Das war ja immer so die Stärke von Sammy Baker hier vor allem, so ein bisschen offensiv zu denken als Innenverteidiger. Das hat 60 schon auch ein bisschen gefehlt in der letzten Saison. Es war durch und durch überraschend. Ich glaube, da haben sich viele die Augen gerieben, was der Mann abräumt auch. Jeden Kopfball-Zweikampf gewonnen aus meiner Sicht. Ja, glatte Eins, wirklich.
Beim Kicker war es eine 2, aber gut.
Ja, Kicker, keine Ahnung.
hat aber trotzdem vier Löwen in die Kicker-Elf des Spieltages berufen. Neben Leroy Quattro waren das Kahn, Kurt, Fabi Greilinger und den Kollegen Starke. Manni Starke, auch der Spieler des Spieltages des Kicker tatsächlich.
Also alles andere wäre eine Frechheit gewesen.
Und zur Ergänzung, Starke und Greilinger auch in der Magenta-Sport-Elf des Spieltages, also quasi doppelte Auszeichnung. Soll man an dem Punkt vielleicht sogar schon unsere Frage der Woche reinschmeißen, weil das geht ja eigentlich genau in diese Richtung. Wir haben nach den größten Überraschungen vom Samstag gefragt und so breit wie die Antworten waren, möchte ich jetzt sagen, so breit waren auch die Eindrücke.
Aber die Frage der Woche haben wir eigentlich schon beantwortet oder es beantwortet sogar die Kicker-Elf der Woche, weil 95% aller Zuschriften kamen eben entweder mit Quattro, Greilinger oder mit Starke. Kahn Kurt war gar nicht so oft dabei. Aber viele haben Manni Starke, das Zweikampfmonster Manni Starke genannt, der aber auch laufstark ist, der technisch extrem gut ist. Ich meine, das 2:0, die Vorbereitung, das war ja zum an die Wand hängen. Ich habe mir ja zur Hochzeit oder ihr habt uns zur Hochzeit ja dieses Trikot geschenkt, dieses Löwentrikot. Ich habe schon überlegt, das nicht aufzuhängen und mir stattdessen einen 60 Zoll LED-Fernseher zu kaufen und dann in Dauerschleife dieses Kabinettstückchen von Manni Starke laufen zu lassen. Das ist fast das schönere Wandgemälde, muss man sagen. Also das war so mit der Zunge schnalzen. Einige haben auch Julian Guttau genannt. der sie überrascht hat. Ich glaube, auch dich hat er überrascht, Flo. Du warst ja eher skeptisch.
Ja.
Also da gibt es auch einige, die den nicht so stark erwartet hätten. Leroy Quad war natürlich als Abräumer. Heftiges Spiel, schreibt Kev 150320. Lakenmacher, Domi G, der trotz aller Berichterstattung der letzten Wochen eine überragende Leistung abgeliefert hat. Einer von uns, Ausrufezeichen. Peter Stamer, starke von Null zum Zentrum des Spiels. Würde ich genauso unterschreiben. Und ganz viele auch Fabian Greilinger, der einfach, ich bin schon immer ein Fan von Fabi Greilinger, das ist auch in einigen Folgen hinreichend belegt, aber jetzt hat er es wirklich bewiesen, dass er das Format zum Drittliga-Stammspieler hat. Der war kampfstark, laufstark, ist auch vorangegangen, hat eine Körpersprache an den Tag gelegt, die einfach was ausgestrahlt hat und war dann auch am Ball sehr viel sicherer als vielleicht noch vor einigen Monaten. Also auch eine Top-Top-Leistung und das wird von vielen auch gewürdigt.
Es ist auch so, dass ich finde, er hat diese wichtige Rolle eines Identifikationslöwen.
Ja.
Haben wir ja in den letzten Wochen besprochen. Diese Mannschaft muss eine neue Identifikation erst schaffen. Aber du hast noch die paar verbliebenen Joker. Das sind ein Marco Hiller, der muss es aber nicht nochmal beweisen.
Ja.
Der ist da schon. Fabi Greilinger ist da eigentlich auch schon, nur hat er halt immer gependelt zwischen Platz und Ersatzbank. Ich hatte das Gefühl, er wollte beweisen, ich bin ein Löwe und ich zeige euch, dass ich in die Startelf gehöre. Und ganz ehrlich, in der Form, wie er sich am Samstag bewiesen hat, muss ich einen Philipp Steinhardt erstmal hinten anstellen.
Ja,
das meine ich jetzt nicht respektierlich gegenüber Philipp Steinhardt, sondern einfach, never change a running system. Und wenn das sich so bestätigt, ich finde nämlich zum Beispiel auch, dass Julian Guttau zusammen mit Fabian Greilinger auf der linken Seite sehr gut harmoniert hat.
Ja.
Diese Übergabemomente.
Ja, Greilinger oft hinterlaufen auch, also das hat wunderbar funktioniert. Da bringst du natürlich auch extrem viel Tempo rein. Wenn du von hinten den Greilinger hast, der anschiebt und vorne den Guttau auf links, das ist schon, da geht schon was auf der linken Seite. Genauso auf der rechten Seite war ja genauso. Du hast extrem schnelle Außenspieler mit Moritz Schröter und dann dahinter Kahn Kurt, der nachrücken kann oder hinterlaufen kann. Das ist schon, das hat sich schon als Waffe herausgestellt. Ja.
Und
übrigens nochmal zurück zu Marco Hiller. Marco Hiller hat mich schon auch überrascht, in dem Sinne, im Spielaufbau. Ich glaube nicht, dass Marco Hiller in den 90 Minuten einmal einen Ball lange von hinten rausgeschlagen hat.
Nein.
Immer konsequent flach von hinten raus und das aber auch sauber. Ohne
und dann wurde es auch sauber verarbeitet.
Genau. Ne?
Also das war ein Herauskombinieren, so wie es Maurizio Jacobacci wirklich will und wo ich zugeben muss, dass ich ein bisschen skeptisch war.
Ja.
Also das sah schon gut aus. Ich wollte noch kurz auf die Zentrale gehen. Mani Starke, Niklas Tarnath, Albion Frenesi. Ich finde, das hat auch wunderbar harmoniert. Und ich bleibe dabei. Albion Frenesi auf der 10 ist eine Waffe.
Ja, hat auch der Pass zum 2:0 gezeigt.
Ja, also dementsprechend Maurizio Jacobacci in der Hinsicht alles richtig gemacht.
Ja.
Und Valmir Sulemani war in der ersten Hälfte auf der 9 so ein bisschen nicht verschenkt, aber er hing in der Luft. Das hat dann für den Lakenmacher besser gemacht. Da muss man schon ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, über ihn werden wir jetzt dann im Nachgang auch noch mal ein bisschen weiterreden, wenn wir dann so ums große Ganze noch mal.
Ich fand aber auch, dass Sulemani das nicht schlecht gemacht hat. Er hat natürlich nicht die Torchancen generiert, aber er hat als falsche Neun sehr gut agiert. Er hat extrem oft nach hinten gearbeitet, oft sogar am eigenen 16er noch abgeräumt. Der hat viel nach hinten gearbeitet und hat dadurch natürlich die anderen so ein bisschen nachrücken lassen von hinten. Also es war ein anderes 60-Spiel in der zweiten Halbzeit, sehr viel mehr auf Finn Lakenmacher ausgelegt als der Ballverteiler, Ballfestmacher. Und Sulemani ist einfach auch nicht dieser Spielertyp, der Lakenmacher ist. Aber er hat den Spielertyp oder er hat seinen Spielertyp sehr gut eingesetzt in der ersten Halbzeit, finde ich.
Er war kam halt
ein bisschen zu kurz.
Ja. Ja, er hat einfach erst die weiten Wege gegangen. Er hat nicht die typische Stürmerarbeit gemacht.
Genau.
Das ist es vielleicht auch. Deswegen sollte man Valmir Sulemani da jetzt nicht irgendwie abkanzeln, auch notenmäßig. Ist, natürlich, wenn du nur sagst, Stürmerarbeit, ja, da war es jetzt nicht so optimal, aber es hat die Situationen auch nicht so gegeben,
muss man
fairerweise auch sagen. Und Mani Stark hat sich gedacht, Traumtor gegen 60, mache ich mal Traumtor mit 60. Wenn auch unter ein bisschen Mithilfe von zwei Mannheimern, ja. Also,
naja.
Aber trotzdem, der war so gewollt.
Natürlich, natürlich.
Gute Laune auf dem Platz, also das ist schon übergesprungen, der Funke, das, was man gerne auf Giesing sehen möchte. Wenn sich die Mannschaft zerreißt, zerreißt sich das Publikum genauso. Stichwort Publikum. Das war ein bisschen anders auf Giesings Höhen tatsächlich. Und vieles, und da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, ist uns erst im Nachgang so wirklich klar geworden oder so erstmal so richtig aufgefallen. Fangen wir mal ein bisschen an und von den Live-Eindrücken. Na, also man kennt das Prozedere, dass irgendwann mit Leib und Seele kommt, dass die Mannschaftsaufstellung kommt. Ich finde übrigens auch, dass Basti Schlechter Stadionsprecher das, was Maurizio Jakobacci eingefordert hat, die Fans müssen hinter dieser neuen Mannschaft stehen, wir müssen die gemeinsam an einem Strang ziehen, dass es funktioniert. Fand ich übrigens sehr, sehr gut auch, das nochmal so zu betonen mit den eigenen Worten. Sehr, sehr cool. Das hat sich auch über die 90 Minuten so bestätigt. Natürlich, weil es auch die Mannschaft zurückgezahlt hat. Na, also da sind wir bei diesem Geben und Nehmen. Und das ist uns durchaus während dem Spiel schon aufgefallen, Alex. Du hast es als wohlwollend bei uns am Austausch bezeichnet. Also sehr, sehr pushend und supportend. Im Nachgang sind uns so zwei, drei Kleinigkeiten noch aufgefallen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen tatsächlich, bevor Leib und Seele angefangen hat, bevor auch die Mannschaft auch schon gekommen ist, war schon eine Schalparade in der Westkurve zu sehen. Das ist, kenne ich persönlich so in der frühen Form noch nicht. Und wir reden jetzt nicht zum Einmarschieren, ne, zu Löwenmut, wo grundsätzlich ja die Schals nach oben gehen. Das war so eine kleine Geschichte. Im Nachgang auch, und das können wir ja auch offen sagen, durch Medienberichte ist uns dann nochmal ein bisschen, haben wir nochmal genauer hingeguckt tatsächlich, weil ja unter anderem das Banner der Münchner Löwen in der Westkurve gefehlt hat. Und natürlich haben wir versucht, auch mal so ein bisschen die Ohren zu spitzen, mal so ein bisschen zu gucken, ja, was ist denn da los? Und ja, es ist anscheinend ein bisschen was anders, Alex. Es ist wirklich ein bisschen was anders.
Ja, das wird sich zeigen, was da jetzt anders ist.
Zumindest am Wochenende war es anders.
Am Wochenende war es anders. Es war sehr viel, nicht bunter in der Kurve, aber es war kleinteiliger, sage ich mal. Es war so nicht dieses, ja, die Münchner Löwen, die halt gesammelt auftreten als die Ultragruppierung, sondern es waren irgendwie viele kleine, also viel mehr Zaunfahnen, kleinere Zaunfahnen sind mir aufgefallen. Mag jetzt auch Einbildung sein mit dem, was man so gelesen hat die letzten Tage. Aber es war optisch und akustisch war es anders, ja.
Was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja grundsätzlich immer die verschiedensten Schwenkfahnen. Diesmal war ganz klar, Einzelgruppierungen waren zu erkennen. Also ich nenne jetzt nur mal beispielhaft die Panzerknacker, die Münchner Freiheit, die Blue Blood Fanatics, die Leoni Bianchi Azzurri. Das ist nur eine kleine Auswahl, die mir halt so ins Auge gestochen sind. Da kann man jetzt drüber spekulieren, was das bedeutet. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, die Münchner Löwen sind ein Zusammenschluss. Das ist nicht eine Ultragruppierung. Das glaube ich, muss man vielleicht nochmal erklären. Ich habe extra nochmal, Anführungszeichen, Gründungsstatement aus dem März 2017 herausgesucht. Damals sind sie ja wieder aufgetreten. Kleiner Exkurs. Damals hatte 60 keine aktive Fanszene oder aktive Ultragruppierung für knapp ein Dreivierteljahr nach der Auflösung der Giesinger Burm unter anderem. Und da haben sich dann über viele Gespräche haben sich die Münchner Löwen gefunden, möchte ich sagen. Es ist ein Zusammenschluss. Ein eigenständiger Dachverband aller aktiven Gruppen und Personen der Fanszene von 60 München. So, das vielleicht mal als Grunderklärung. Ne? Also das ist quasi, Münchner Löwen sind das Dach und drunter sind die Einzelgruppierungen und da wird an einem Strang gezogen.
Die Arge unter den Ultragruppierungen.
Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vergleich ziehen wollen würde. Das könnte schwierig werden. Fakt ist aber, es scheint da etwas, ich weiß nicht, ob etwas im Argen liegt, aber es gibt zumindest anscheinend Diskussionspotenzial, was man so hört. Auch die Podcast-Kollegen von 39 haben das kurz angeschnitten in ihrer aktuellen Folge. Ne? Wie gesagt, ob es da Streitigkeiten sind oder einfach nur verschiedene Standpunkte oder was man da ausdiskutiert, keine Ahnung. Auf alle Fälle, es scheint wohl unterschiedliche Meinungen zu geben, unter anderem bezüglich der Art des Supports oder des Auftretens. Ne? Es scheint wohl so zu sein, dass dem einen oder anderen in der Vergangenheit zu viel Politik in der Kurve gewesen ist, also zu viel Statements, zu wenig Support der Mannschaft gegenüber, ne? Dass das Gewicht sich zu mehr zu Lasten des aktiven Supports des Spielgeschehens bewegt haben soll.
Ist eine, ja, ein valides Argument, würde ich sagen. Da gibt es durchaus Gründe dafür, das so zu sehen.
Ja, kann man ja auch so sagen. Wir haben auch mittlerweile gehört, dass wohl diese einzelnen Untergruppierungen sich anders positioniert haben sollen in der Westkurve. Also nicht thematisch, sondern tatsächlich örtlich. Ne? Das ist quasi, ich sag mal so, jeder hat so ein bisschen so seinen Bereich, wo er sich immer aufhält, oder man steht halt neben den Leuten, die man auch kennt und neben denen man meistens auch die letzten Jahre schon steht. Das soll wohl diesmal auch ein bisschen anders gewesen sein. Dafür wird eben diese Schalparade mit den und den einzelnen Fahnen oder visuell, ich sag mal, visuellen Erkennungsmerkmalen der Einzelgruppen, wurden ja gezeigt. Und trotzdem war es ein kollektiver Support der Mannschaft, ja. Das muss man ihnen dazu sagen. Also es scheint da jetzt nicht Gräben aufgerissen zu sein. Weil in der Sache war man sich wohl einig, wir müssen die Mannschaft supporten. Die Nebengeräusche, die es sonst gibt, ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, steht jetzt überhaupt nicht zur Diskussion. Aber man scheint sich soweit immer noch grün und einig zu sein, ey, wir müssen diese 60 München da auf dem Platz supporten. Und das hat ehrlicherweise wunderbar funktioniert.
Das muss man sagen, ja. Optisch auffällig auch, oder nicht auffällig in dem Sinn, die Ismaik-Fahne war nicht da, die große, und auch die Anthony Power-Fahne war nicht da. Es gab eine kleine Ismaik-Fahne, die war aber vielleicht ein Fünftel von dem, was die große hatte, von der Größe her, mit dem gleichen Konterfei, das durchgestrichen ist, aber bei weitem nicht so präsent wie im letzten Jahr. Das war schon auch so ein auffälliges Zeichen in der Kurve. Ich weiß nicht, wie man das deuten kann, ob das jetzt Zufall war, weil die beiden Schwenker krank waren, keine Ahnung, aber kann schon auch mit der Diskussion zusammenhängen, die du gerade skizziert hast.
Und auch die Power-muss-weg-Banner, die es ja sonst immer gibt, oder ne, war ja auch nicht zu sehen.
Ja.
Also es war wirklich kompletter Fokus auf diesen Spieltag. Ich bin persönlich auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir können vom Status quo nur sagen, nur vom Stadionerlebnis, nur von der Symbiose Mannschaft, aktive Fans, das hat sehr gut funktioniert.
Ja, ich habe wirklich selten so eine gute Stimmung erlebt im Grünwalder Stadion. Nicht, weil es besonders laut war oder besonders frenetisch oder besonders ausgelassen, sondern diese Grundstimmung, die zu spüren, dieses Grundpositive, nicht dieses dauernde, ja, Granteln, Pöbeln, sondern wirklich eine angenehme Grundstimmung, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man ohne Erwartung reingegangen ist, ganz klar. Letztes Jahr zum Beispiel hattest du halt von Anfang an was zu verlieren und das hat man auch auf den Tribünen gemerkt. Und jetzt ist es halt eigentlich fast die umgekehrte Ausgangssituation. Und es tut gut, muss man echt sagen.
Ja, man hat sich halt schon auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, und das ist das Geschehen auf dem Platz, geeinigt. So jedenfalls unser Eindruck. Und ehrlicherweise passt auch so ein bisschen der neueste Post von Hasan Ismek dazu. Der ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger war. Er hat halt das neue Trikot präsentiert und so. Aber letztendlich hat er sich bezogen auf das erste Spiel. Der interessante Absatz da drin ist allerdings folgender. Was mich auch besonders positiv stimmt: Mein Bruder Yahya wurde bei seinem Besuch in München mit offenen Armen von Geschäftsführer Marc Pfeiffer sowie den beiden Vizepräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger empfangen. So stellen wir uns ein gepflegtes Miteinander vor. Danke für diese Gastfreundschaft. Ich muss dazu sagen, also Präsident Robert Reisinger war am Samstag nicht im Stadion. Aber dass Hasan Ismail das so herausstellt, das ist schon bemerkenswert. Ist so, das ist ein neuer Ton. Also
ist das eine digitale Friedenstaube, die er da ausgesendet hat?
Könnte man schon so meinen, ne?
Also es ist schon, in der Deutlichkeit ist es bemerkenswert, ja, dass er die Namen herausstellt und sagt, danke für die Gastfreundschaft. Das, glaube ich, hat es so noch nicht gegeben. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
Nein, ich mich auch nicht. Also, wie gesagt, alles Beobachtungen, was man so hört, das einfach mal so in den Raum gestellt. Aber wenn sich da was in Richtung Positives bewegt und das dafür erste Anzeichen sind, würden wir es unterschreiben. Aber wir sind immer noch bei 60, deswegen alles mit Vorsicht genießen. Sehr, 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 sehr spannend dann. Und da sind wir da definitiv neugierig, wie wir das noch weiter einzuordnen
haben. Es gab auch ein Foto, ich glaube, das war das eh beim Ismaik Post dabei, Sebastian Seeböck, der im Verwaltungsrat sitzt, im Gespräch mit Yahya Ismaik und Anthony Power auf der Haupttribüne. Auch das, ja, kann man jetzt auch viel reininterpretieren, aber so ein bisschen Symbolkraft hatte das schon auch.
Ja, durchaus. Es kommt zumindest nicht ungefähr. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was die Tage bringen. Aber es ist zumindest mal eine positive, auch eine positive Überraschung, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
Ja. Die Botschaft stimmt schon mal. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Mal schauen. In einer Woche reden wir wieder ganz anders wahrscheinlich. So wie wir 60 kennen.
Ja, mal schauen. Noch eine kleine Beobachtung, weil wir vorhin Fabi Greilinger und Fabian Guthauer angesprochen haben. Nach dem 2:0 durch Finn Lakenmacher, so Richtung Mannheimer Fans darf man schon mal zeigen, hey, wir haben das 2:0 gemacht. So zwei kleine Siegerfäuste oder Jubelfäuste in die Richtung. Danach haben viele Waldhof-Fans vergessen, dass auch die Becher ja Pfand ist. Da ist viel Becherpfand in München geblieben. Und ansonsten, ich sag mal so, diese nennen wir es mal Mini-Choreo der Waldhof-Fans nennen wir es mal abgewanderten Löwensymbol und dem Spruchband. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe drehen, aber ich habe schon kreativere Äußerungen gesehen als das Kopieren eines Internet-Memes infolge der Wildschwein-Geschichte aus Berlin.
Zumal, dass die Geschichte ja 3 Wochen her ist. Also, das haben viele wahrscheinlich schon wieder vergessen. Die haben das Plakat angeschaut und haben gesagt, was ist denn jetzt los? Also, war nicht besonders kreativ.
Naja, deswegen sind sie auch mit 0 Punkten nach Hause gefahren. Also,
so gesehen. Ich habe auch noch, apropos nach Hause fahren, ich habe auch noch eine Beobachtung gemacht in der U-Bahn nach dem Spiel. Standen 4 männliche Löwenfans hinter mir, gemischtes Alter, und dann saß auf der Bank saß eine Frau, die völlig unbeteiligt war, eine Zivilistin nenne ich sie jetzt mal, die so gefragt hat, weil es einfach mucksmäuschenstill war in diesem U-Bahn-Waggon, voller Löwenfans, die Männer gefragt hat, was ist denn mit euch los? Ich hätte mir jetzt da schon ein bisschen mehr erwartet, wenn ihr hier als Löwenfans nach einem Sieg in den Zug einsteigt. Und dann haben die auch gesagt, ja, also so ganz ehrlich, so ganz glauben können wir das noch nicht, was das heute war. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch so leise. Sie haben dann eine Minute später noch alibimäßig einmal Löwe, immer Löwe angestimmt, aber das war auch eher so aus sozialem Druck heraus.
Ja.
Also die Überraschung war überall zu spüren. Ich habe selten so eine stille U-Bahn erlebt, wie nach diesem Spiel.
Ja, aber vielleicht ist es auch die notwendige Demut.
Ja.
Also der Löwenkosmos tendierte dazu, nach einem Erfolgserlebnis gleich wieder Holz zu drehen. Das sollten wir nicht tun. Na, also das, wie gesagt, es war ein guter Start. Es ist ein gutes Fundament gebaut worden. Eigentlich ist es jetzt fast ärgerlich, dass du jetzt eine Woche Pause, Zwangspause hast, weil 60 dieses Jahr nicht im DFB-Pokal spielt und du dann erst am 15. August im TSV Eindling in der nächsten Toto-Pokalrunde mit dabei bist. Und dann geht es erst weiter mit dem Auswärtsspiel in Duisburg. Ich glaube, das ist dann der 19.8.
Aber dann hast du eine englische Woche. Dann geht es gleich.
Und dann hast du aber englische Woche. Dann kommt ja Lübeck unter der Woche fürs nächste Heimspiel auf Giesingshöhen. Also so gesehen, du kannst dieses gute Gefühl jetzt erstmal so ein bisschen konservieren. Andererseits ist es so ein bisschen schade, dass du halt das nicht gleich bestätigen kannst am nächsten Wochenende. Das ist ein bisschen schade. Das ist halt jetzt die Krux an der Geschichte mit dem verpassten DFB-Pokal. Andere sagen, du hast diese Zusatzbelastung nicht, wenn du es so einordnen möchtest. Ich hätte sie gerne. Ich hätte diese Zusatzbelastung durchaus sehr, sehr gerne. Aber so ist es halt jetzt einmal. Wenn wir mal ein bisschen vom Platz weggehen, Finn Lakenmacher haben wir angesprochen. Der hat Selbstbewusstsein getankt durch sein Tor. Ich fand es auch bemerkenswert oder bezeichnend, wie das Team mit ihm gejubelt hat. Er selber war jetzt ja nicht der übermäßige Jubler, weil er sich vielleicht gedacht hat, ja, boah, das musste jetzt sein und der wird vielleicht auch noch nicht wieder die beste Laune haben. Es war jetzt auch nicht der schwerste Ball, den er verwerten musste. Es war nicht der leichteste, muss man gleich dazu sagen, weil da war schon Zug dahinter und er war ja auch durchaus auch unter Bedrängnis. Trotzdem hat er erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht. Er hat auch zugegeben, dass die letzte Zeit nicht einfach für ihn war. Und ich bin auch gespannt mit Blick auf den neuen Neuner, über Joel, heute muss ich mich erst noch mal, Schwarz, genau, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. wie sich das dann entwickelt. Aber natürlich ist Maurizio Jacobacci auch angesprochen worden nach dem Spiel auf den Lagmacher. Das war klar. Also, Stand jetzt ist es immer noch so, 60 möchte mit ihm verlängern. Diese Leihoption gibt es noch. Fakt ist, zumindest momentan möchte Finn Lakenmacher nicht verlängern, was bedeuten würde, ablösefreier Wechsel im nächsten Sommer möglich. Maurizio Jacobacci hat dann nochmal betont, dass er durchaus auch Vertrauen zu Finn Lakenmacher hat, dass er ein guter Stürmer werden kann und dass er halt noch an gewissen Dingen arbeiten muss und das wäre nicht wenig. Vielleicht mal, also wir zerpflücken ja ganz gerne Aussagen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch nochmal, weil ich glaube, oder so schätze ich Maurizio Jacobacci ein, er meint das alles extrem konstruktiv.
Ja.
Nur bei der Wortwahl bleibt jetzt das Ding hängen. Finn Lagmacher ist noch kein guter Stürmer und er hat noch viel, viel zu tun, weil bis er mal ein guter Stürmer ist. Was er aussagen möchte, denke ich, ist, Finn Lagmacher ist ein junger Stürmer, der hat Talent und der hat schon seine Qualitäten und es gibt halt Dinge, an denen müssen wir noch arbeiten, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Beide Male die gleiche Aussage an sich, nur mit einer komplett anderen Tonalität. Ich schmeiß mal in den Raum, vielleicht ist Maurizio Jacobacci und ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen, zu ehrlich.
Das mag sein, ja. Er wird ja sicherlich nichts Falsches sagen. Natürlich hat Finn Lagmacher noch was zu lernen. Das ist ja, wäre ja schlimm, wenn er mit, ja, dieser 23 oder 24 alles schon könnte, was ein Stürmer braucht. Also das ist ja vermessen. Erling Haaland kann das vielleicht. Der kann in jungen Jahren alles. Aber Finn Lagmacher ist, auch wenn er optisch vielleicht minimale Ähnlichkeit hat mit Erling Haaland, kein Erling Haaland, sondern eben Finn Lagmacher. Und natürlich muss er viel lernen. Und das ist nur eine Wahrheit, die er ausspricht, Maurizio Jacobacci. Aber der Ton macht eben die Musik. Vielleicht hat er aber auch, vielleicht kennt er Finn Lagenmacher so gut und kann ihn so gut einschätzen, dass er weiß, wenn ich solche Aussagen tätige, dann kitzelt es noch mehr aus ihm raus. Weil Lagenmacher hat jetzt ja nicht den Eindruck gemacht gegen Mannheim, als wäre er irgendwie verunsichert. Sondern im Gegenteil.
Also, das war auch der gegenteilige Eindruck tatsächlich zu einer Woche davor in Heimstetten, was ich ja gesagt habe. Als ich den Eindruck hatte, Finn Lagenmacher ist komplett von der Rolle. Ja, den Eindruck hatte ich nach der Einwechslung jetzt gegen Mannheim aber nicht.
Nee. Überhaupt nicht.
Der ist auch viele Wege gegangen, hat viel versucht. Es ist ihm bei weitem nicht alles gelungen. Aber wenn du deine Bude machst, hast du so viel nicht falsch gemacht.
Vielleicht will er ihn einfach kitzeln. Wenn man es ihm positiv auslegen will.
Ja. Ich sag mal so, hätte er diesen kleinen Nebensatz weggelassen, und das ist nicht wenig, was er noch lernen muss, bleibt eine Aussage, glaube ich, bestehen, die jetzt keine großen Wellen schlägt im gesamten Zusammenhang.
Er kann es ja sagen, aber dann muss er auch hinterher schieben, was er noch lernen muss.
Ja.
Er sagt, es ist nicht wenig. Ja, übrigens, da verhält er sich nicht gut, da hat er ein schlechtes Stellungsspiel, da sieht er die Lücke nicht. Da, dann ist es okay, dann kann er es zumindest faktisch belegen oder mit Argumenten unterfüttern, diese Behauptung. Dann hat es nochmal eine ganz andere Wucht, diese Aussage. Aber so ist es, ja, weiß ich nicht. Entweder eben irgendwie unbeholfen in der Kommunikation, zu ehrlich, oder im schlechtesten Fall einfach nicht besonders klug.
Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Fakt ist, die Äußerungen des Teams, also unisono, wer auf den Lagmacher angesprochen wurde, da bestätigt sich das, was Marius Wilsch vor einigen Wochen bei uns gesagt hat, dass Finn Lagmacher ein sehr, sehr gutes Standing hat innerhalb des Teams und auch großes Vertrauen und auch großes Talent ihm attestiert wird. Übrigens sogar von Sascha Mölders.
Ja.
Das muss man auch noch dazu sagen.
Der jetzt Instagram live für sich bedeckt hat.
Genau, ganz genau.
Und für Lagenmacher, der hat echt eine Lanze gebrochen. Ich glaube, dass der einen 5-Minuten-Monolog gehalten hat zu Finn Lagenmacher bei dieser Instagram live Session. Hat gesagt, er erinnert ihn so ein bisschen an sich selber, was durchaus berechtigt ist. Also rein körperlich ist er schon sehr robust und kann Bälle festmachen und erinnert mich, also jetzt gegen Mannheim hat er mich tatsächlich so ein bisschen an Mölders erinnert. Sehr viele Zweikämpfe gesucht, Bälle festgemacht, abgelegt, tief gegangen, was halt Mölders par excellence konnte in seiner Topzeit. Und Mölders hat auch, wie Marius Wilsch, dafür plädiert, ihm einfach ein bisschen Zeit zu geben. Ein junger Stürmer, der gezeigt hat, was er kann, der aber halt immer noch jung ist. Und Mölders hat auch gesagt, 60 braucht keinen Neuner, weil 60 hat Finn Lagenmacher. Hat er wortwörtlich so gesagt. Und Das spricht natürlich schon Bände. Man kann jetzt von Sascha Mölders halten, was man will, aber ich glaube schon, dass er einschätzen kann, ob ein Stürmer was drauf hat oder nicht.
Ja. Stattdessen haben wir seit Dienstag Joel Schwarz in München. Der kommt von Jan Regensburg. Holländer hat auch den surinamischen Pass. Gebürtiger Holländer. Hat unter anderem für die holländische U19-Spieler absolviert. 24 Jahre alt, 1,90 groß. Mittelstürmer, kann im Zweifels aber auch von beiden Außenpositionen kommen. Ging dann doch vergleichsweise schnell. Zuletzt war er ausgeliehen vom Jahn an Ado Den Haag. Und was wir sagen können, dass es in Regensburg durchaus kritische Stimmen gibt, dass man den zu 60 gehen lässt. Es wird wohl eine kleine Ablöse fließen. Da scheint man doch ein bisschen abgewichen zu sein, um eben das zu realisieren von dem Prinzip, dass man keine Ablöse zahlen kann. Es scheint wohl eine kleine Ablöse zu geben. Die scheint aber wohl stemmbar zu sein, sonst hätte man das wohl nicht gemacht. Über die Vertragsmodalitäten wird meistens Stillschweigen vereinbart, wie hier auch. Man spricht also, man kann davon ausgehen, dass es ein Zweijahresvertrag ist, wie man so hört.
Ja, das hoffe ich doch. Also für den Spieler Ablöse zu zahlen und dann ihn nur für ein Jahr zu binden, ist wahrscheinlich kaufmännisch auch nicht die klügste Entscheidung. Deswegen.
Nein, absolut nicht.
Ja.
Was kann man über Joel Schwarz sagen? Auf alle Fälle, wenn eine Fanszene sagt, wieso lasst ihr den gehen? Den haben wir jetzt gerade frisch wiederbekommen und von dem halten wir was, dann ist es schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, das kann man schon mal so festhalten, wenn wir jetzt mal zurückgucken. Letztes Jahr hat er in 20 Spielen 6 Buden gemacht und 2 Assists in der Liga beigesteuert. In der zweiten Liga für den Jahren in der Saison davor, also 21, 22, waren es 24 Einsätze und 2 Buden. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Allerdings in den Niederlanden hat er dann auch in der Saison 2021 zum Beispiel 32 Spielen 10 Tore und 10 Vorlagen geliefert. Das machst du auch nicht mal so nebenbei. Fakt ist, ein bisschen mehr Auswahl auf der 9er Position war notwendig. Und die ist jetzt da. Mal abgesehen davon, ob man jetzt Pro oder Contra für einen Lakenmacher ist, darum geht's in erster Linie nicht. Aber momentan hättest du ja so gut wie keine Optionen gehabt. Ja. Oder wenig Optionen. Da hätte sich der Sturm ja fast selbst aufgestellt.
Und Joel Schwarz ist eine Option in vielerlei Hinsicht. Ich berufe mich jetzt auf einen renommierten Fußballexperten namens Karl Augustin, mein Papa, der mir Oktober 2021, er hat es heute extra rausgesucht, er hat mir da geschrieben, Alexander, wenn du noch Kontakt zu Kölner hast, so lange ist her, die sollen sich mal den Schwarz von Regensburg anschauen. Ich glaube, der wäre was. Nur ein Wechselspieler, aber für mich auffällig gut. Tja, and here we are. Und er hat mir in diesem Zusammenhang ein Video geschickt, eine Zusammenstellung von Joel Schwarz bei Excelsior Rotterdam. Also vor seiner Zeit in Deutschland. Joel Schwarz at Excelsior Rotterdam bei YouTube. Googelt es mal. Gebt es mal ein bei YouTube. Und schaut euch diese 7 Minuten, glaube ich, da das Video an. Da bekommt man durchaus Lust auf diesen Mann, der körperlich wahnsinnig robust ist, eine wahnsinnige Wucht hat, eine Dynamik, eine brutale Ballführung. Das ist mir auch aufgefallen. Also der geht da teilweise durch wie Butter durch die Hintermannschaften. Das war, glaube ich, damals holländische zweite Liga. Also vielleicht nicht der ganz große Maßstab, aber der hat schon extrem gute Anlagen. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der Wechsel von Jan Regensburg zu 60 nicht ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, das muss man auch sagen. Also er hat sich da so im persönlichen Umgang nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was ihm von Löwenfans schon ein bisschen auch Kritik eingebracht hat. Ja, aber rein sportlich, wenn der das auf den Platz bringt, was man in diesen Videos so sieht, dann ist das auch ein Drittligastürmer par excellence. Er bringt ja das mit, was ein Drittligastürmer echt braucht. Er ist so ein Stefan Kutschke. Wirklich vom Spielertyp her. 1:1 Stefan Kutschke. Und das kann schon gut sein. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir haben uns natürlich darum bemüht, eine etwas fundiertere Expertise zu Joel Schwarz uns einzuholen. Ich habe dazu meinen Verlagskollegen Felix Kronawitter kontaktiert, der Jan-Reporter ist bei der Mittelbayerischen Zeitung. Und er hat uns geantwortet, leider als wir gerade während der Aufnahme waren und deswegen spielen wir das hier ein. Wir wollen euch das nicht vorenthalten, vor allem weil es sehr, sehr interessant ist und ein paar Einblicke gibt in diesen Wechsel, der für einige Verwirrung gesorgt hat.
Das ist für uns, kommt tatsächlich sehr überraschend, weil in den vergangenen Wochen ja letztendlich dann oder vor gut und bei dem Fängengespräch der Jan ja aufgezeigt hat, dass die Zukunft jetzt doch nur sein Verbleib doch nur offen ist, weil er eben eine schwierige private Situation hat und da darf ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das letztendlich dann im Hintergrundgespräch off record uns mitgeteilt worden ist. Aber meines Wissens gibt es da familiäre Situationen, beziehungsweise Kind und Frau, die offenbar aus der Heimat nicht weg können. Und ja, deswegen hätte es eigentlich, mich überrascht es extrem, dass er jetzt in München gelandet ist, weil München meines Wissens nicht näher an Holland ist als Regensburg. Aber das passt irgendwie völlig, meiner Meinung nach, zu Zwarz, völlig zum völlig missglückten Transfer. Der Jan hat in seiner Historie selten bis nie eine Ablösesumme bezahlt. Bei Zwarz hat uns damals eine Ausnahme gemacht, weil der Jan eben, wie so viele Vereine, Problem hatte, einen Mittelstürmer zu finden und dann gedacht hat, den in Zwarz gefunden zu haben. Und deswegen haben sie dann viel eine Ablöse bezahlt. Das waren aber weniger als die 300.000, die aktuell rumgehen. Da hat mir der frühere Geschäftsführer Christian Keller zusammengeschissen, dass ich das damals geschrieben habe, weil es weniger waren. Keine Ahnung, da waren sie vielleicht 200, 250. Auf alle Fälle muss man sagen, dass der komplette Zwartstransfer in Summe ein völliger Fail war. Man hat sich extrem viel erhofft vom Niederländer. Die Hoffnungen hat er nie erfüllen können. Das lag einfach letztendlich auch daran, dass er mit Trainer Mirsazilin Begovic nie so richtig warm worden ist. Das lag jetzt nicht daran, dass die beiden sich jetzt nicht schmecken haben können, oder lag auch daran sicher, aber es lag einfach auch daran, dass der Mirsazilin Begovic einer ist, sagen wir so, wie man auf Bayerisch sagt, der 1000-prozentiger, und der letztendlich erwartet hat einfach auch, dass der performt, das heißt, dass er sich vernünftig einfügt in sie allen Spielsystemen. Damals hat man sehr viel Wert auf Pressing gelegt, Anlaufen. Das ist nicht so seins, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, ja, also es gibt sicher Spieler, die besser pressen können als er, aber man kann die Löwen dennoch Glück wünschen zu diesem Transfer, weil man sich in Regensburg jetzt eben erhofft hat durch die Rückkehr von ihm, dass er jetzt in der dritten Liga richtig zündet. Es war mega skurril beim Trainingsauftakt, hat er, weil nur eine Gastspielgenehmigung gefehlt hatte, seine Runden einfach so gedreht, joggingtechnisch, und ist dabei bei jeder Runde, wenn er wieder vor der Haupttribüne war, gefeiert worden von den Fans. Also hat danach, glaube ich, somit die meisten Autogramme geben müssen. Man hat diverse Leute in Schwarz-Trikots gesehen. Und kurzum, die Fans sind jetzt stinksauer, weil er sich da auch feiern hat lassen. Und genau, dann ist eben so gewesen, dass dann hochkommen ist, dass er ja offenbar am Verein doch noch verlassen möchte. Das hätte der ein oder andere ja nur nachvollziehen können, wenn man es dann noch aus privaten Gründen ja wieder Richtung Rotterdam, also in die Heimat gegangen wäre. Aber dass er jetzt bei den Löwen aufschlägt, da ist natürlich die Fassungslosigkeit schon extrem groß, vor allem auch mit Blick darauf, dass die Löwen ja direkter Konkurrent aus sind. Beide wollen ja irgendwie eine gute Rolle spielen, vorne mitspielen in der Liga. Ja, insofern mega skurriler Fall, aber in sportlicher Hinsicht muss man sagen, kann man die Löwen natürlich beglückwünschen. Es gibt nicht viele vernünftige Mittelstürmer auf dem Markt, die zu finanzieren sind, und ja, da haben sie es jetzt beim Zwart sicher einen geangelt, der einer viel Freude bereiten kann. Allerdings muss man sagen, auf gut Bayerisch ist es sicher auch kein Gmade Wies, weil der Typ sicher nicht einfach ist, wie man in Regensburg gesehen hat, und sich auch wirklich extrem wohlfühlen muss, um zu performen. Und das hat er in Regensburg in seiner ersten Saison sich nicht getan und hat er jetzt offenbar zuletzt auch nicht getan. Er hat aber bis zuletzt mittrainiert, hat meiner Meinung nach im Training einen guten Eindruck gemacht, wirkt jetzt nicht schlecht gelaunt. Also die ganze Causa Zwarz ist aus Regensburger Sicht eine völlige Farce.
Vielleicht noch zwei Zahlen zum Reinwerfen. Jan Regensburg hat ihn im Sommer 2021 von Excelsior geholt für die Ablösesumme von 300.000 Euro. Und mit dem Wechsel zu 60 ist Joel Zwarz zusammen mit Kilian Ludewig laut Transfermarkt.de Stand der Peter der teuerste Löwe mit einem Marktwert von 450.000 Euro. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir vorhin minimal kurz angesprochen haben, so dieses, dass Maurizio Jakobacci Zeit erbeten hat. Er hat von 8 Spielen gesprochen, also noch 7 in der dritten Liga, nach denen man erst dann sa sagen kann und ein erstes Urteil bildet, wo geht's hin mit 60? Was ist möglich? Genauso sollte man Joel Schwartz jetzt erstmal so ein bisschen,
Ja, klar.
Zeit geben, um sich einzugewöhnen. Wenn er in seinen ersten 5 Minuten 3 Tore macht, dann glaubt, dann jubelt hier der gesamte Löwenkosmos und wir wahrscheinlich auch. Aber auch der muss sich erst akklimatisieren und auch der hat faire Chancen verdient. Fair heißt auch, nicht übertriebene Erwartungshaltungen anzulegen. Ich glaube, das ist
Er
in der
macht's am
Hinsicht auch
besten.
ganz wichtig.
Er macht es am besten wie der Stürmer. Ich glaube, von Hansa Rostock war das am Wochenende, oder? Der in der Nachspielzeit mit 2 Toren das Spiel gedreht hat. Als Neuzugang, erster Einsatz. So kann man starten bei einem Verein. So ähnlich könnte ich mir das bei Schwarz auch vorstellen.
Ja,
Nur
warum auch
mal so ein
nicht?
Serviervorschlag.
Ja, ich sage mal, Optionen wird es
Ja.
genügend geben, mit dem der Löwenkosmos dann zufrieden ist. Dann schließen wir den ersten Spieltag jetzt endgültig ab. Und auch das, was bisher zumindest auf sportlicher Seite passiert ist bei 60 München und Stichwort Dinge durchsetzen mit Mitteln oder gewissen Verhaltensweisen,
Wir
da
könnten
kommen wir auch
übrigens,
gleich auf ein Thema.
wir können jetzt, wir waren gerade bei einem neuen Löwenspieler, wir können jetzt ein bisschen in die Historie gehen, wenn du damit einverstanden bist, Flo. Wir haben nämlich wieder,
Grätsch mich um wie Leroy Quattro die halbe Mannheimer Offensive.
so, wir hatten einen Alex Allstar wieder in der letzten Folge, wir werden auch in dieser Folge wieder einen haben. Und es haben wieder viele teilgenommen, viele richtige Antworten per Mail, per Twitter, per Instagram, per Facebook. Dieses Mal hat jemand gewonnen, der per Mail seine Lösung eingesendet hat. Sein Name ist Markus Meierhofer, der darf sich gerne jetzt nochmal per Mail melden und uns seine Adresse und seinen Wunsch mitteilen, ob er denn gerne 2 Bergfest-Krüge hätte oder einen Bergfest-Hoodie. Da haben wir mittlerweile nur noch Größen L und XXL, das heißt, da ist die Auswahl mittlerweile sehr begrenzt. Das Lager hat sich auf, ich glaube, 3 Hoodies mittlerweile reduziert, ist ganz gut. Genau, er hat richtig gelöst, nämlich folgenden Alex Allstar, zu dem es diese 3 Hinweise gab. Er kam von Schwarz-Gelb und ging nach seiner Löwenzeit zu Schwarz-Gelb. Er war Teil des legendären Teams 2006 und wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki isst, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland tun. Gesucht war Flo.
Emanuel Grontiris.
So ist das. Unvergessener Löwe. Naja, unvergessen ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Er kam von Dortmund 2, spielte dann, jetzt Flo, musst du mir helfen, ich habe Transfermarkt nicht offen nebenbei. Ein Jahr bei 60, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Zweitligasaison.
Ich schaue live nach, red du mal
Flo schaut
weiter.
live nach. Auf jeden Fall ging er nach seiner Zeit bei 60 zu Alemannia Aachen. Dann war Teil des legendären Teams 2006, legendäres Team 2006. Ja, glaube ich, braucht man nicht näher erklären. Perspektiv, Mannschaft mit Blick auf die WM 2006. Da war kurz mal Teil, wurde, glaube ich, einmal eingewechselt. Waren ja auch unter anderem Daniel Birovka und Benny Laut dabei, soweit ich weiß, aus Löwensicht. Das ja, war eine kuriose Konstellation damals. Und er hat am Starnberger See, den Ort kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber er hat am Starnberger See ein griechisches Lokal aufgemacht vor einiger Zeit und bewirtet jetzt, ich glaube, es ist auf einem Golfplatz, kann es sein?
Ich glaube, entweder Tennislokal oder Golflokal, ja.
Googelt einfach mal Emanuel Grontiris und Starnberger See. Vielleicht Süddeutsche Zeitung, denn die Süddeutsche Zeitung hat eine Geschichte gemacht vor 2, 3, 4 Wochen über ihn, hat ihn besucht, hat mit ihm so über seine Fußballzeit gesprochen, die ja dann nach Aachen auch noch weiterging im bayerischen Fußball, war da in den unteren Ligen unterwegs. Und ja, jetzt hat er seine neue Bestimmung gefunden als Wirt.
Mittlerweile 40 Jahre alt. Er hat 2 Saisons für 60 München
Zwei
gespielt, von
sogar.
2004 bis 2006, also einmal
Ah,
Grünwalder, einmal Arena. 28 Pflichtspieleinsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen, dazu noch 2 Einsätze für 60, 2 mit 2 Buden.
Jo, das war der Alex Allstar der letzten Woche und jetzt geht es auch schon nahtlos weiter mit dem nächsten. Die 3 Hinweise sind, er stand 161 Mal für 60 zwischen den Pfosten. Er trägt Teile des Namens dieses Podcasts auch in seinem Namen. Und er bezeichnete den Weggang von 60 mal als den einzigen Fehler, den er in seiner Karriere gemacht hat. Ich glaube, er ist durchaus lösbar, also 2 Bergfest-Krüge oder einen Bergfest-Hoodie, den es zu gewinnen gibt. sind zum Greifen nahe, was ihr dafür tun müsst. Uns die Lösung schicken per Instagram, per Facebook, per Twitter, per Mail, ising-bergfest@gmx.de oder über das Bergfest-Phone. Das findet ihr auch auf unserer Homepage, auf unseren Social-Media-Kanälen, findet ihr die Nummer, könnt ihr uns per WhatsApp schreiben. Einsendeschluss, wie immer, Montag 18 Uhr, sprich Montag ist der 14. August, 18 Uhr, dann werfe ich die Lostrommel hier wieder an und dann schauen wir, wer dann gezogen wird. Und ganz wichtig, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Und jetzt zum Wetter. Nein. Damit zurück nochmal in den Löwenkosmos. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Stichwort Dinge durchdrücken, bewegen oder bewegen. Wir müssen, glaube ich, über das Thema Sportdirektorensuche nochmal reden, denn das Thema Horst Held hat sich erledigt. Das ist jetzt einer der kleinen, ist es ein kleiner Kritikpunkt? Eigentlich ist es ein großer Kritikpunkt, den man da äußern muss. Horst Held kommt nicht. Ich sag mal so, nach der Hängepartie der vergangenen Wochen wundert es einen jetzt eher nicht.
Was ein Wunder, dass er nicht früher abgesagt hat.
Ja, nur was dann aus dem lesenswerten Kommentar der Kollegen der SZ herauszulesen ist, wie das abgelaufen ist, lieber Alex, kann man jetzt schon sagen, da hat sich niemand, absolut niemand mit Ruhm bekleckert und sollte sich lieber das zum Vorbild nehmen, was wir am Samstag auf Giesingshöhen gesehen haben, weil so kann es funktionieren.
So ist es ja, miteinander. Aber Horst Held ist eigentlich zwischen die Mühlen geraten, bevor er überhaupt einen Posten hatte bei 60. Das muss man auch erstmal schaffen, aber es hat sich natürlich das fortgesetzt, was man unter Günter Gorenzel schon beobachten konnte, der ja auch so ein bisschen rausgeekelt wurde, indem man ihm das Budget extrem gekürzt hat, ihm dadurch natürlich seine elementare Arbeit als Sportdirektor schwierig gemacht hat, nämlich Spieler zu holen. Und um Spieler zu holen, brauchst du Geld. Und wenn du kein Geld hast, kannst du keine Spieler holen. So. Und Günter Gorenzel hat dann gesagt, naja, das tue ich mir nicht länger an. Das hat, glaube ich, auch einigen Verantwortlichen bei 60 ganz gut in den Kram gepasst, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt zu Austria Klagenfurt. Ja, und war natürlich, Günter Gorenzel war Teil dieser Machtspielchen, die bei 60 an der Tagesordnung sind. Und diese Machtspielchen haben sie jetzt im Bemühen um Horst Held oder im Nicht-Bemühen um Horst Held, je nachdem, von welcher Seite man rangeht an die Sache, fortgesetzt. Und das Ende vom Lied ist, dass ein Sportdirektor-Kandidat weniger ist bei 60. Und das meiner Meinung nach auch sich keiner von außen 60 antun wird in dieser aktuellen Konstellation. Deswegen wiederum ist natürlich auch Hasan Ismail gut beraten, nach außen ein bisschen diesen Frieden wiederherzustellen.
Was insgesamt so ein bisschen schwierig werden dürfte, denn fassen wir mal zusammen, bei der Mitgliederversammlung hat Präsident Robert Reisinger gesagt, wir werden zeitnah diesen namhaften neuen sportlichen Leiter präsentieren. Dann hat sich rauskristallisiert, es kann sich nur um Horst Held handeln. Der Hauptgesellschafter, also die Ismail-Seite, wusste davon anscheinend relativ wenig. Es gab wohl nicht die komplette Einigkeit auf der EV-Seite, die hat man aber dann wohl durch Gespräche herstellen können, also dass die EV-Seite wusste, okay, es soll Horst Held werden. Horst Held habe danach auch das Okay des Hauptgesellschafters haben wollen und das finde ich absolut nachvollziehbar, weil wenn ich irgendwo hingehe, möchte ich gewollt sein und zwar nicht nur von einem Teil, sondern vom Großteil, von den Entscheidern. Und in diesem Gespräch, das war wohl mit Marc-Nicolai Pfeiffer, wenn ich jetzt richtig informiert bin, als auch mit Anthony Power, glaube ich. Sakis Dimoniadis, Entschuldigung, danke. Wurde ihm dann gesagt, naja, also du kannst kommen, ist jetzt mal überspitzt ausgedrückt, nur von uns wird es halt dann keine finanziellen Zuwendungen geben. Das heißt, eigentlich musst du arbeiten, ohne dass du das Geld dafür hast. Und dass dann ein Horst Held sagt, naja, vielleicht fahre ich doch nicht zur Grünwalder Straße, das kann ich nachvollziehen.
Absolut.
Und deswegen muss man aber hier auch ganz deutlich sagen, hier hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Erstmal kann es natürlich nicht sein, dass du so quasi gegen eine Wand läufst und sagst, wenn du kommst, kriegst du kein Geld. Dann schau mal, wie du hier arbeitest. Das ist ein Unding. Wenn es denn so war, muss man ganz deutlich so sagen. Andererseits ist es auch nicht klug, in dem Fall von Robert Reisinger, quasi das öffentlichkeitswirksam also anzukündigen, da kommt jemand, ohne das vorher schon abgeklärt zu haben, dass man den gemeinsam holen möchte, dass das quasi derjenige ist.
Auch das ist ja Teil der Machtspielchen. Also die Machtspielchen kommen ja nicht nur von der einen Seite, sondern genauso richtig. Von der anderen Seite. Auf einer Mitgliederversammlung anzukündigen, dass jetzt ein namhafter Sportdirektor vor der Tür steht und quasi nur noch wartet, bis ihm der Bürostuhl unter den Arsch geschoben wird, auf gut Deutsch gesagt, das ist natürlich auch genau Teil dieser Machtspielchen. Und natürlich wird jetzt wurde im Nachhinein natürlich auf Sakis Dimonjaris rumgehackt, der Horst Held naja, so vergrault hat, in Anführungszeichen. Aber das Vergraulen geht ja viel früher los. Es geht eigentlich schon damit los, dass man ihn auf der Mitgliederversammlung so präsentiert, wenn auch nicht namentlich, ohne dass intern irgendwas geklärt ist. Beziehungsweise vielleicht war damals schon klar, dass Hasan Ismail und seine Statthalter in München Horst Held einfach nicht wollen. Dann muss ich entweder als Präsident sagen, okay, wir ziehen 50+1, wir setzen das durch, wir haben Horst Held an der Angel, der will zu uns und dann setzen wir das durch. Komme, was wolle, 50+1. Oder ich lasse es einfach. Ich sage das nicht auf der Mitgliederversammlung. Und so ist es jetzt im Nachhinein für alle Seiten einfach eine Niederlage, ganz klar.
Ja. Und den Terminus, den die Kollegen der Süddeutschen Zeitung in Person von Markus Schäflein da genannt haben, 50+1 wird beim TSV immer mehr zum stumpfen Schwert. Es ist es. Es ist keine Waffe. Es sollte ehrlicherweise auch keine Waffe sein. Es sollte eine Grundlage sein. Aber bei 60 wurde es zu oft als, oder wurde es zu oft versucht, als Waffe einzusetzen. Und die Waffe der Investorenseite ist halt der Geldhahn.
Der Geldhahn kräht im Zweifel lauter als 50+1.
Richtig. Also da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Und auch mit Blick auf das, was Anja in der vergangenen Woche gesagt hat, irgendwer musste ja federführend diesen Kader dann zusammenstellen, weil dieses Vakuum da ist. Und das ging eigentlich nur über Maurizio Jacobacci, der mit dem Team arbeiten muss. Zusammen natürlich mit dem Chef-Scout.
Und es kam Jacobacci sicherlich nicht ungelegen, das muss man auch dazu sagen.
Ja, er hat es vielleicht nicht forciert oder wenn er es forciert, also es kam ihm zumindest nicht ungelegen. Das ist, glaube ich, der perfekte Terminus. Nicht negativ, nicht positiv.
Ja.
Aber so konnte er halt seine Handschrift direkt aufdrücken. Ja. Weil das ehrlicherweise auch musste, weil sonst hätte es keiner gemacht. Weil so nichts gegen Marc-Nikolai Pfeiffer, aber sportlich ist er, kann er die Expertise nicht haben. Er ist Finanzgeschäftsführer.
Das ist nicht seine Aufgabe, ja. Das kann auch nicht seine Aufgabe sein.
Ja, genau das. Also, Fakt ist, weiterhin eine Vakanz auf dieser Position. Ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass es zeitnah nicht die große Lösung mehr geben wird, weil jetzt ist der Kader mit Joel Zwartz jetzt erstmal finito sein.
Ich glaube, dass der Einzige, der das wirklich seriös machen kann, in dieser Konstellation Stefan Lex ist, auf den sich alle einigen können.
Ja.
Der will im Oktober wieder einsteigen, dann hast du und kannst ihn im Oktober anfangen aufzubauen, hat da ein paar Monate Zeit. Klar musst du frühzeitig natürlich einen Kader wieder planen, aber du kannst, ich glaube, im Oktober so einen Neuling gut einarbeiten für ein paar Monate und dann muss ich zeigen, wie er sich macht. Also ich sehe keine andere Lösung. Weil
mittlerweile
von außen,
ich ehrlicherweise auch nicht.
Nein. Wer tut sich in dieser Gesellschaftsstruktur eine verantwortliche Position bei 60 an?
Ja.
Da musst du ja wirklich ein bisschen entweder sadomasochistisch gepolt sein oder ja.
Oder du glaubst, dass du alles schaffen kannst.
Ja, das kann auch sein. Oder Größenwahnsinn, ja, genau.
Alles möglich. Aber auf Stefan Lex könnte man sich einigen und die erste Arbeit, die in Stefan Lex dann hätte, wäre im Winter quasi Vertragsverlängerungsgespräche führen.
Und Stefan Lex kann halt auch einer sein, der auch so ein bindendes Glied sein kann, so ein Kitt zwischen den zerstrittenen Gesellschaften. Und offenbar will man sich ja aufeinander zubewegen, wenn man Ismaiks Post so interpretieren kann. Und Stefan Lex wäre da, ja, wäre ein guter Mediator, glaube ich.
So ist es. Wir sind gespannt. Viel drin, tatsächlich schon nach Spieltag 1 bei 60 München. Ja. Sehr, sehr viel Positives, bisschen Negatives, aber das Positive überwiegt und damit hätten wir vielleicht nicht gerechnet. Eine Beobachtung noch, oder beziehungsweise was man noch mitbekommen hat vom Magenta Sport, der Experte Steven Ruprecht, der hat eine Prediction abgegeben.
Ja, mir wurde das von einem Bayern-Fan zugespielt, vor dem Spiel übrigens. Also der hat sich damals dann noch ein bisschen lustig gemacht. Ich habe dann danach einfach nur geschrieben, Steve Ruprecht kann jetzt anfangen zu sparen, weil genauso wird es werden. Er hat nämlich gesagt, wenn 60 in dieser Saison unter die besten 5 kommt der dritten Liga, dann, und das hat er nicht ganz klar formuliert, dann spendet er die Gage, die er bekommt beim Magenta Sport. Er hat irgendwas mit dem letzten Spieltag gesagt. Also ich Ich glaube, er meint die Gage, die er für den letzten Spieltag bekommt, nicht für die ganze Saison. Das macht einen Unterschied wahrscheinlich.
Ein bisschen.
Egal, er spendet auf jeden Fall Geld in irgendeiner Höhe, die er dann wahrscheinlich selber festlegt, an eine gemeinnützige Organisation oder an den gemeinnützigen Zweck, den 60 selbst festlegen darf. So.
Mhm. Na dann.
Ist doch was.
Zusätzliche Motivation, liebe Löwen.
Ja.
Ne? Wir bleiben dran. Es ist auf jeden Fall mal notiert.
Ja, mal schauen.
Mal schauen. Ansonsten, ich glaube, wir müssen noch nicht großartig auf eine Tabelle gucken. Auch wenn wir sie jetzt wahrscheinlich gerade einfrieren würden. Ist aber auch egal. Ansonsten erstmal kleiner Respekt an Haching. 1-1 zum Auftakt in Regensburg finde ich schon bemerkenswert.
Habe ich heute übrigens mit einem Jan Regensburg-Fan gesprochen. Ich habe gesagt, ich finde nicht, dass Haching, auch wenn es von vielen so gesehen wird, ein Abstiegskandidat ist. Für mich ist Haching einfach kein Abstiegskandidat. Das sehe ich nicht. Die haben die Mannschaft zusammengehalten, die hatten gute Einzelspieler auch in der Regionalliga, die haben extrem gute junge Leute. Wenn da ein, zwei einschlagen, ich glaube, Krattenmacher heißt der prominenteste der Jungen. Also da gibt es schon ein paar. Und das Gerüst steht, du hast mit Hopsch, mit Fetsch, mit Schwabel, mit Vollert im Tor, mit Welzmüller. Also da sind ja Leute dabei, die einfach auch Drittliga-Erfahrung haben. Und das, ich kann diese Expertise nicht nachvollziehen, die sagt, Haching steigt sicher ab. Die werden nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, aber die werden mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben. Könnt ihr mir jetzt festnageln, 8. August 2023, sprechen wir im Mai 2024 nochmal. Aber
ich glaube daran, dass Haching 10. wird in diesem Jahr.
Irgendwie sowas, ja.
Und ansonsten die anderen Ex-Löwen, also die jetzt Ex-Löwen, die hatten jetzt nicht den perfekten Start, den bösesten wahrscheinlich Sammy Belka hier. Richtig blöd gelaufen. Ich finde aber trotzdem, Schadenfreude verbietet sich so ein bisschen.
Na, natürlich, natürlich.
Also war ja doch wieder ein bisschen was Böses.
Biancardi hat getroffen. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es für Boyamba lief mit Elversberg. Eine positive Nachricht gibt es aus Österreich. Leo Magala hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Zwar nur eine Minute mit Red Bull Salzburg, aber immerhin stand im Kader und bekam dann auch die Einsatzzeit. Also, dass er da dauerhaft zum FC Liefering erstmal abgeschoben wird, schaut gerade ein bisschen anders aus.
Wir werden auf alle Fälle ein Hühnerauge dort behalten. Damit, lieber Alex, sind wir durch. Gab ja auch viel, wirklich viel zu besprechen nach dem ersten Spieltag absolut. Hier an Stammtisch, Episode Nummer 109. Wenn sonst nichts Kleinteiliges mehr da ist, weil ich habe tatsächlich nichts mehr.
Ich habe noch was ganz Kleinteiliges,
ja.
Aber Wichtiges für uns. Ihr könnt uns unterstützen unter giesinger-bergfest.de/support. Da gibt es ein digitales Sparschwein, wenn ihr das mögt, was wir hier machen, und wenn euch das gefällt und unterhält, dann freuen wir uns über eine kleine Zuwendung, um technisch auch immer besser zu werden und inhaltlich auch investieren zu können. Und womit ihr uns auch noch helfen könnt, bei Instagram gehen wir langsam auf 1000 Follower zu, und ihr könnt uns gerne dabei helfen, diese Zahl zu erreichen, und dann überlegen wir uns natürlich auch was im Gegenzug, Gewinnspiel, mal schauen, irgendwas fällt uns auf jeden Fall ein. Also, folgen bei Instagram, natürlich auch bei Twitter, Facebook, 5-Sterne-Bewertung wären natürlich schön bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo ihr diesen Podcast hört. Auch bei YouTube könnt ihr uns folgen. Sogar, da seht ihr uns sogar, ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder nicht, das könnt ihr entscheiden.
Aber es ist die Möglichkeit, wenn Anja mit dabei ist, dann ist es
das stimmt allerdings, ja, auf jeden Fall.
Du hast alles gesagt. Hilft uns alles tatsächlich. Und dann verbleiben wir diesmal mit wirklich sehr, sehr gut gelaunten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.